Missing Link Original.
Herzlich willkommen bei Hangweirer und Palfrader,
dem Podcast, in dem wir uns mit Berühmtheiten unterhalten.
Na, ist dann. Ihr Zuckergoschis, herzlich willkommen. Wir haben heute einen außerordentlich leibenden Gast.
Dr. Bohl!
Wow,
servus!
Sollen wir Dr. Bohl sagen oder dürfen wir Paulus sagen?
Ihr dürft Ure Paulus sagen.
Ja? Wirklich?
Ja, ja, sicher.
Ich kenne den Paulus, und das muss ich gleich vorweg sagen, halt schon seit seiner Geburt, eigentlich vor deiner Geburt schon. Ich kenne dich noch in der Wampen deiner Mutter.
Das ist, können wahrscheinlich nur die wenigsten behaupten, ja.
Nein, das können viele behaupten, weil...
Aber die wenigsten haben einen Podcast.
Die wenigsten haben einen Podcast und können das im Podcast behaupten. Das ist richtig, ja. Ich habe die Schule mit deinem Vater besuchen dürfen.
Ja.
Und ich kenne deine Mutter schon als... kleines Kind habe ich sie schon gekannt.
Schon sehr lustig.
Deswegen
sehr
machst lustig. Du Karriere jetzt.
Naja, nein, aber tatsächlich, das ist halt dieses,
wirklich?
Dass ich ja, das ist ja das, was ich immer sage. So, ich habe mir immer gewünscht, dass ich was habe, so wie alle anderen oder viele, die nach der Schule nach Hause gehen und irgendein Hobby haben, wo sie sich urreintigern, dass ihnen Ur taugt und wo sie dann vielleicht eine Profession draus machen. Ich habe mir gedacht, das ist geil. Bis ich drauf gekommen bin, ich hab das.
Ja.
Das war halt das Kabarett. So, ich habe durch den Papa halt ganz, ganz früh bin ich da, also weißt du, der kennst du ja, der ist mit 3 Stimmen am Frühstückstisch gesessen und für uns war es normal, wenn er sich irgendwo deppert verkleidet hat und so. Gar keine Berührungsängste und ganz früh all diese Sachen gesehen. Zumindest.
Jetzt sollte man vielleicht erzählen, wer der Papa ist, damit man nicht vom Papa, der sich komisch verkleidet und mit 3 Stimmen am Frühstückstisch sitzt.
Kann auch ein Krankheitsbild sein. Ja.
Kann natürlich auch medikamentös schlecht eingestellt sein, das
richtig.
Geht auch. Ich erzähl von deinem Papa.
Ja, Hauptprojektleiter Knötzl. Teil der
mein
kongenialen
Gott.
Projekt X-Gruppe.
Natürlich.
Und über 30 Jahre lang, genau 30 Jahre lang auf FM4, glaube ich, gewesen.
Alter.
In den Nullerjahren auch Kabarett gemacht. Das ist, glaube ich, das Stück, das ich am öftesten gesehen habe in meinem Leben, die, aus dem Audimax.
Ja.
Jetzt auf der Hauptuni war das. Und eigentlich auch eine erfolgreiche Fernsehsendung gehabt. Romy gewonnen.
Sicher?
Ja.
Ich erfahre das hier im Podcast. Dass,
ja. Ach so.
Ja, weil du faul bist
nicht
und googeln.
Aber ich glaube, sie bereitet mich vor. Ich kenne da das, die Reels, was er macht.
Ja, ja. Nein, ich war auch, ich erinnere mich sehr früh auch schon mal im Funkhaus mit gewesen bei den Aufzeichnungen.
Geil.
Und so. Also, ja, und das, ich habe den Papa ja viel mehr so erlebt als in seiner Hauptprofession. Weil das ist ja irgendwie auch die Jolly Friends-Auftritte und so. Also da war ich ja von klein auf hinter der Bühne, auf der Bühne und durfte das irgendwie miterleben. Und ich glaube schon,
Jolly Friends muss man auch erklären. Das war eine Band, wo ich ebenfalls mitgespielt habe.
Urmember-Mitglied, oder?
Ja, ich war Gründungsmitglied.
Auf den Congas. Damn.
Ja, das
was ist passiert?
Das Leben ist passiert.
Ja.
Ich habe dann arbeiten müssen, weil von dem Schatz haben wir nicht leben können. Obwohl unsere Konzerte gut besucht waren, muss man auch sagen. Ja. Wir waren ziemlich Erfolg. Und dein Vater hat gesungen, und zwar auf wirklich außergewöhnlich tolle Art und Weise.
Schön gesagt.
Das heißt, der Berufswunsch, Kabarettist zu werden, war eigentlich relativ schnell da.
Nein, das... gar nicht, weil, wie gesagt, der Papa hat sie immer nur so, eigentlich hat sie eigentlich immer nur nebenbei gemacht und war irgendwie auch sich in dem sehr sicher. Also war quasi eher die, von der Mama eher die Message, schau, du kannst es auch nebenbei machen, du musst jetzt nicht alles draufsetzen. Und irgendwie gibt es ja für diesen Beruf keinen Way in. Also es ist jetzt keine, du machst das und das und dann machst, also wenn du studierst, machst nachher Gerichtsjahr und dann gehst du in der Kanzlei und wirst Anwalt. Aber wie willst du Kabarettist? Deswegen war das überhaupt nicht der Plan, aber es war eine, ich wusste, dass es diese Möglichkeit gibt, sage ich mal so, und wie wir dann eben irgendwann während des Studiums mit diesen Videos begonnen haben, die eine Fortsetzung aus den Blödeleien sind, die wir halt mit den im Freundeskreis gemacht haben, war mir klar, wohin es führen könnte. Und das war dann schon irgendwann das Ziel. Also das Ziel war nie Social Media, das Ziel war die Bühne und Social Media als Werbung für die Bühne. Und das hat gut funktioniert und dann ist es irgendwann halt ein Selbstläufer geworden und jetzt kannst du Social Media auch noch machen. Aber das ist das, was mir riesen Spaß macht und das ist das, was ich immer machen wollte. Und eben dieser Audimax-Auftritt von Papa, wie wir dann das erste Mal im WU-Audimax gestanden sind und ich mir gedacht habe, okay, Alter, es ist wirklich, du bist jetzt auch dort. Das war schon irre, ja. Super geil.
Du hast wir gesagt. Ja. Du hast Unterstützung bei deinen Videos.
So ist es.
Da gibt es noch einen zweiten Sohn, einen Bruder hast du.
Richtig, der richtige, der echte Herr Doktor, der Benjamin, mein kleiner, 3 Jahre jüngerer Bruder. Der wurde da zwangsbeglückt am Anfang selbstverständlich, durfte mitspielen und durfte dann auch mit mir auf die Bühne, weil ja, ich habe mir gedacht, so, wir machen es so zu zweit und in den Rollen. Das ist, glaube ich, auch sehr das, was vom Projekt X gekommen ist. Sie waren ja immer in Rollen, die Sonne interviewt Barbara Karlich so. Und da haben wir uns immer leicht getan. Das ist auch leichter, weil das bist ja nicht du. So, da kannst du auch mehr machen, da kannst du mehr sagen, da kannst du mehr erlauben. Klar. Ist viel einfacher. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich schreibe das für zwei. Und er wurde dann damit überrascht, dass er da, zum Handkuss kommt.
Er hat gar nichts gewusst davon.
Nein, ich habe das auf Erasmus-Semester das erste Mal. Ich habe mir vorgenommen fürs neue Jahr, ich wusste, ich bin in Bologna auf Erasmus und habe mir gedacht, da werde ich schon ein bisschen Zeit haben. Da würde ich gerne versuchen, was zu schreiben. Und wie ich dann quasi mit den ersten zwei Szenen fertig war, es ist mir recht leicht gefallen, angenehmerweise habe ich ihm das geschickt und er war so, okay, aber wer ist der Zwart? Wer ist die Zahnfee? Und ich sagte, die Zahnfee bist du, mein Lieber.
Geil.
Und dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, wir wollen das aufführen und haben das dann im Keller unserer Schule gemacht. Und da war er sich sehr lange sicher, dass ich das nur so sag, also dass das nicht wirklich irgendwann passieren wird. Mhm. Und der wurde, ja, wir sind da beide ziemlich ins kalte Wasser gesprungen und er hat das auch, also er hat ein unfassbares, ich finde einfach, er macht es noch besser als ich, ehrlicherweise, das Schauspielerische. Er hat ein unfassbares Talent, er kommt extrem nach dem Papa und genau, deswegen erstes Programm war zu zweit, zweites auch und jetzt ist er im letzten Medizinjahr, wird der echte Herr Doktor und hat dementsprechend überschaubare Kapazitäten, die sich mit dem Amount, den ich mittlerweile bespielen darf, auch einfach ehrlicherweise nicht mehr ausgehen und deswegen habe ich gesagt, probiere ich es mal alleine. War eine Riesenumstellung natürlich.
Das hat aber auch sehr gut funktioniert. Also ich spiele ja sehr, sehr oft in München, sehr viel in Bayern. Und da habe ich natürlich ein soziales Umfeld. Und aus diesem sozialen Umfeld, und das darf ich dir hier und jetzt sagen, habe ich außerordentlich positive Reaktionen
bekommen.
Du hast das Haus gerockt. Das Lustspielhaus in München hat gebebt.
War echt ein cooler Auftritt, ja. War wirklich ein cooler Auftritt. Ich glaube auch, weil da vielleicht Leute sind, die einen halt, die sich wirklich freuen, wenn du kommst, weil sie dich eben verfolgen und dann bist du da und du bist normalerweise nicht da. Ist jetzt nicht so, wie du im Stadtsaal öfter auftrittst und die Atmosphäre war super leibend. Die Eltern waren eben auch da, sind extra runtergefahren, haben sich das angeschaut und es war total familiär irgendwie und super, super schön. Nice. Also hat mir sehr getaugt auch, ja. War echt cool.
Wird dein Bruder, nachdem er dann promoviert haben wird, wieder einsteigen?
Ich würde es mir sehr wünschen. Also ich glaube, es geht uns beiden sehr ab, also wir machen einen Podcast noch gemeinsam und er ist natürlich immer für mich da, wenn ich ihn brauche und er ist sicher der Erste, den ich immer kontaktiere, wenn ich mir was überlege oder einfach einen Tipp brauche. Aber das Spielen so gemeinsam, das ist natürlich schon sehr, sehr leibend. Und es gibt halt auch irgendwie niemanden, der dich besser kennt und mit dir besser umgehen kann als dein eigener Bruder, der es dein Leben lang schon mit dir macht. Deswegen, ich würde wahnsinnig gern das wieder machen. Ich glaube, es ist klar, dass es nicht ausgehen wird auf dem Level jetzt, wie wir es machen, aber so als Spaß, wirklich als Spaß, paar Mal im Jahr so ein Best-of von unseren ersten zwei Programmen und ein bisschen was dazu.
Er wird ja auch vernünftig werden. Ne? Also mit Medizin kannst du ja kein Geld verdienen.
Eben,
ja.
Das hat also der Oma Sasan ihm auch gesagt. Ja. Ja.
Der Oma Sasan hat vor vielen Jahren meinem Sohn einen Kieselstein aus dem Knie geholt.
Ah, ja.
Ja, da hat er zwar schon einen YouTube-Hit gehabt mit Disco Partisan.
Der hat einen YouTube-Hit gehabt?
Nein, der Oma. Ach so. Alter. Und da hat er noch als Arzt gearbeitet und hat dann meinem Sohn einen Kieselstein aus dem Knie.
Na schau.
Ja. Also wenn der Oma sagt, Finger weg von Medizin, das ist nichts für anständige Menschen, kann ich nur beipflichten.
Ja, genau, deswegen vielleicht finden wir einen Weg, wo wir das wieder machen können und zumindest ein bisschen. Und ich glaube, ja, bei uns wird es jetzt immer größer und immer mehr und unterschiedliche Dinge. Also ich sage mal, wenn er Bock hätte, das lieber zu machen, dann wäre immer die Möglichkeit da, auf jeden Fall. Aber er macht das ja gerne und er macht das sehr gut. Und er hat jetzt 6 Jahre lang Medizin wirklich hervorragend gemacht. Und jetzt ist er gerade in der Praxis und, glaube ich, merkt auch dort langsam, dass er sehr fähig ist und die Leute ihn dort sehr gut brauchen können. Und dementsprechend, ich wünsche ihm das schon, dass er das durchzieht.
Das klingt sehr, sehr innig, das Verhältnis.
Ja, selbstverständlich. Ja, schön. Ja. Also wir haben, weißt du, ich meine, wir haben bis vor einem Jahr Tür und Tür gewohnt.
Ja.
Halt 28 Jahre lang. Das ist schon, mit wem hast du das?
Ja.
Also, und das ist dann auch schwierig, wenn das dann auseinandergeht. Ja. Weil diese Selbstverständlichkeit, sich dauernd über den Weg zu laufen, musst du dann irgendwie ersetzen. Und am Anfang willst du das gar nicht, weil du fangst jetzt nicht an, einen Kalender zu schauen, wann du dich mit deinem Bruder hinsetzt, weil du erwartest, dass das eh passiert. Aber du merkst dann, vielleicht musst du es doch.
Von allein geht das gar nicht. Gell?
Vielleicht musst du es doch machen. Und das war jetzt sehr spannend im letzten Jahr, aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Art und Weise gefunden. Aber ich würde mich natürlich wünschen, öfter zu sehen, ist eh klar.
Ja.
Weil es halt einfach immer sehr, 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 sehr viel Spaß macht. Ja. Ja.
Ein paar Leute wissen natürlich nicht, wie dein Soloprogramm heißt.
Ja.
Verrat nochmal den Namen.
Ich habe mir gedacht, wie könnte mein erstes Soloprogramm heißen und bin auf den außergewöhnlichen Namen Solo gekommen.
Sehr gut.
Denn ich stehe solo auf der Bühne, aber ich bin auch solo und erzähle von 5 Dates, von 5 Tinder-Dates gescheiterten. Und das ist der rote Faden, der sich durch den ganzen Abend spinnt, meine unerfolgreichen Dating-Erlebnisse.
Ja.
Und da ist das Schöne, dass diese Geschichten verarbeitet werden konnten, von denen ich viele anzubieten habe. Und
das heißt, das sind wahre Geschichten.
Ja, das ist ganz viel Wahres. Also ich meine, natürlich darf einer guten Geschichte nie die Wahrheit im Weg stehen.
Selbstverständlich.
Aber
das würde man sagen, ne?
Aber das ist überwiegend die Geschichten, also die Grundkonstrukte sind natürlich immer echt und ich versuche dann halt in der State Sachen einzubauen, die halt irgendwie lustig sind, die mir halt eingefallen sind. Aber meistens ist ein Date ein zusammengelegtes aus zwei Dates. Der Charakter ist meistens von einer jungen Dame und der Ort zum Beispiel, wo wir uns getroffen haben, ist dann von der anderen. Beides eher skurril. Und es haben sich auch
damit man auch nicht verklagt werden
richtig,
kann.
Zum Beispiel Namen ist natürlich auch geschwärzt und geändert.
Ja.
Aber mir wurde schon geschrieben, dass der ganz klar war, dass sie das war.
Wirklich?
Ja, ja.
Das wirklich? Hat sich jemand erkannt.
Ja, ja. Dass sie hat gesagt, die Anna-Maria Lena bin ich, oder? Und ich war so, yes.
Ah ja, aber ihr seid offenbar noch in Kontakt. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein.
Instagram offensichtlich. Ah, okay. Ist noch
nicht blockiert.
Nein. So schlimm war es ja auch nicht.
Ja.
Aber es sind ja eben eher so lustige Sachen, die einem passieren. Ich glaube, die Dating-Welt gibt ganz viel Skurriles her, weil du einen Menschen halt nicht kennst in Wahrheit und da oft dich in ein relativ... ins kalte Wasser geworfen wirst.
Ja.
Und das kann natürlich sehr witzig enden. Aber die Moral der Geschichte ist bei mir wirklich, also es hat im Endeffekt jetzt immer Spaß gemacht. Also neue Person kennenlernen ist schon spannend.
Ja.
Und so musst du auch reingehen mit der Erwartungshaltung halt, es wird einfach ein netter Nachmittag werden und der Rest ist sehr unwahrscheinlich.
Ja. Ich finde das immer super, wenn so Burschentruppen zu 9 in den Volksgarten gehen und glauben, die finden jetzt eine 9er Gruppe Mädels, die mit ihnen allen heimgeht. So, was ist die Fantasie? Weißt du, was ich meine?
Vielleicht ist das die Fantasie, ja.
Ja, ach so. Ja. Ein 18er, wie wir sagen.
Klassiker.
Ja. Um Gottes Willen. Das ist ein anständiger Podcast.
Okay,
hier.
Ja.
Wir reißen uns jetzt alle zusammen.
Gut. Na dann bitte.
Also für dich hat's offenbar, weil du das ja sehr, sehr früh begonnen hast mit diesem Instagram und TikTok-Videos, keinen Plan B bis jetzt gegeben oder gibt's den?
Naja, ich habe Jus studiert.
Du bist aber fertig
mit Jus? Bin fertig, ja.
Wirklich?
Ja. Ich habe in angenehmerweise relativ flott in 4 Jahren Jus studiert und dann wollte ich eigentlich ein Jahr Pause machen und schauen, wenn ich dem meine volle Aufmerksamkeit widme, was dann dabei rauskommt. Das war aber 2020, also nicht ideal. Und dementsprechend noch Gerichtsjahr auch gemacht, 9 Monate. Und
auch schon hinter dir.
Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich jetzt diesen Weg weitergehen würde, der ja an sich immer der Plan war, also Anwalt werden, ich habe nur einfach in der praktischen Erfahrung, und das habe ich leider erst relativ spät während meines Studiums gemacht, habe ich einfach gemerkt, dass die Welt einer Anwaltskanzlei ist keine, wo ich mich aufhalten will. Also jetzt gar nicht das Inhaltliche, das ist kann spannend sein, kann sehr öde sein, aber einfach meine Fähigkeiten, Leichtsinnigkeit und Sachen spontan lustig interpretieren, sind dort keine große Stärke, sag ich mal.
Im Gegenteil.
Ja, ist eher kindisch.
Und vor allem, schaff's einmal als lustiger Mensch, die eine Wuchtel zu verkneifen, die wirklich gut ist. Ja? Und das wirst du dort müssen, die ganze Zeit, jeden Tag. Das muss richtig Arsch sein.
Ja. Genau.
Erzähl mir was.
Wenn ich mir denke, so, Herr Rat, ich könnte jetzt, aber ich darf nicht.
Ja, ist eine ganz andere Baustelle.
Ja.
Und dementsprechend habe ich dann gesagt, okay, wenn ich da jetzt, angenommen, ich würde jetzt in die Kanzlei gehen, was würde ich da als Einsteiger verdienen, wenn ich die Hälfte davon schaffe, im ersten Jahr mit selbstständig Comedy machen, dann bleibe ich dran. Und das ist ganz knapp ausgegangen. Ja. Und seitdem, ja, darf ich das machen. Und das ist jetzt auch schon, eben, das sind jetzt 5 Jahre schon.
Verrückt. Ja, aber offenbar, wenn man dran bleibt und sich nicht entmutigen lässt, dann ja, funktioniert das. Großartig. Mhm. Gratulation.
Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, es ist crazy, dieses Medium halt, das dir da in die Hand gelegt wurde. Ne? Also ich denke mir immer so, früher hast du halt einen Tonmann braucht, hast einen Kameramann braucht, hast einen Produzenten braucht, einen Sender braucht und heute hast du das alles in der Hosentasche.
Ja. Ja.
Und das ist halt, ich habe auch immer so zum Papa gesagt, was hättet ihr gemacht damit? Ne? Das wäre total spannend. Was für Blödsinn wäre da noch rausgekommen?
Wahnsinn, ja.
Oder auch ihr, ich meine so quasi echt fett, das könntest ja heute theoretisch...
Ja, klar.
Wie auf, oder stell mir recht, war damals wahrscheinlich relativ aufwendig.
Ja.
Versteckte Kameras.
Unfassbar aufwendig. Ja. Also und heute? Allein die Funkstrecken herstellen, das Verkabeln der Brillenkamera, da hat sich der Kameramann eine Brille aufgesetzt, die extra angefertigt wurde, wo das Objektiv im Rahmen der Brille versteckt war. Und das Kabel ist über den Bügel
nach hinten,
in den Nacken. Mhm. Dann haben sie ihm die Jacke aufgeschnitten, hinten einen Schlitz in die Jacke gemacht, einen Schlitz in den Rucksack und im Rucksack war ist dann nicht nur der Camcorder, also die eigentliche Aufnahmeeinheit, sondern auch der Empfänger für die Funkstrecke, für die Mikros drinnen gewesen. Es war doch ein bisschen aufwendig.
Ja, absurd.
Es ist auch hin und wieder was schief gegangen und wir haben großartige Szenen dann nicht verwenden können.
Weil das zum Beispiel, ist das irgendwo abgelegt, weil das wäre doch etwas, was wirklich jetzt ausspielen
könnte. Es gibt
in
der Gepard Productions, in der Produktionsfirma, die das damals produziert hat.
Shoutout Flo.
Gibt es ein Archiv.
Ja.
Und in dem Archiv, und der Oliver Bayer, der damals die Regie gemacht hat, bei Echtfett am Schnittplatz, hat all die Szenen zusammengeschnitten, die ihm besonders gut gefallen haben.
Ah, wirklich?
Wo wir keine Einverständniserklärung bekommen. Wo die Leute gesagt haben, sie wollen nicht im Fernsehen sein. Und dann durften wir das Material natürlich nicht verwenden. Und nur im Team, für das Team haben wir einen Zusammenschnitt gehabt. Ich glaube, das waren 1,5 Stunden oder was. Und das haben wir uns einmal angeschaut.
Boah,
und das
war
so lustig.
Ja, das glaube ich.
Da waren wirklich die besten Sachen dabei.
Ja, vor allem, wenn die Leute nicht haben wollen, ist wahrscheinlich noch irgendwie besser.
Wenn du das dann weißt, natürlich auch. Es war wirklich großartig.
Boah, stell dir vor, verstehen Sie Spaß, versteckte Kamera, die Sachen, wo es dann nicht unterschrieben haben. Die Auszucker von den ganzen Promis, die sie reingelegt haben.
So geil.
Boah, das wäre nice.
Was war dein Lieblings? Hast du eine oder Top 3 oder irgendwas Lieblings?
Meine absolute Lieblingsgeschichte, die ist auch auf Sendung gegangen. Da bin ich dieser Dame heute noch dankbar, dass sie uns die Einverständniserklärung gegeben hat. War Sparschweinkontrolle.
Ach, ja.
Und das hat eine ziemliche Genesis gehabt, weil wir haben uns erwartet, dass da mehr Reaktionen kommen. Und ich bin halt von einer Bundeswehruniform habe ich den Adler, den Bundesadler runtergenommen und habe ihn einfach in meine offene Hand gegeben, damit ich was herzeigen kann, als wäre ich ein offizielles Organ, das jetzt kontrollieren darf. Und es hat auch wirklich gereicht. Ich habe das nur kurz herzeigt und habe gesagt, Sparschweinkontrolle. Und die haben alle den Fahrschein rausgenommen.
Na, Sparschwein.
Ja, aber das hat nichts geholfen. Sie haben Fahrschein hergezeigt und nichts gesagt. Und dann, das haben wir 2-3 Mal probiert. Und dann habe ich zum Aufnahmeleiter gesagt, den Andreas Rottensteiner, heutzutage, der ist ein Veranstalter geworden mittlerweile, mit dem du früher oder später auch zu tun haben wirst. Pussy Liberotti. Dem habe ich dann gesagt, pass auf, ich habe eine Idee. Hol doch bitte den Alex Scheurer und die Angelika Niedetzki und setzen wir die in die Szene hinein. Ich brauche da jemanden zum Anspielen und geh bitte in die nächste Bank und hol so Sparschweine, so Plastiksparschweine, die als Werbegeschenk, hol die bitte. Und dann sind die Angelika Niedetzki und der Alex Scheurer da gesessen mit einem Sparschwein auf ihrem Schoß. Und ich bin gekommen, Sparschweinkontrolle, und sie haben das Sparschwein hergezeigt. Ich habe in den Sack gegriffen und habe jeden von den beiden einen Euro reingeschmissen, um das skurriler zu machen. Ja. Und da war eine Dame, die hat telefoniert und gesagt, du, ich muss jetzt aufhören, es ist Fahrscheinkontrolle. Und sie kramte zu warten, sagt, nicht Fahrschein, Sparschwein. Und sie sagt, ich habe kein Sparschwein. Sie sagt, ja, dann steigen wir aus. Und sie steigt wirklich aus mit mir. Und das Lustige war, das unfassbare Glück, dass keine 10 Sekunden später wirklich die U-Bahn in die Station einfährt und die mit mir aussteigt und sagt zu mir den Satz, Herrns, 50% der Leute da drinnen haben kein Sparschwein. Und ich überlege noch, was? 50%? Was? Sag aber, ja, aber sie habe ich erwischt.
Ja, genau.
Und ich schwöre, darüber habe ich keine Millisekunde nach, das ist einfach so rausgesprudelt aus mir.
Oh, schön.
Und das war die einzige Szene, wo ich dann abbrechen musste, weil ich mich selber so lustig gefunden habe in der Sekunde, weil man gedacht habe, das ist jetzt nicht dir eingefallen, das war ein Geschenk so des Himmels.
Wirklich.
Und jetzt steigen wir wieder ein und dann haben wir sehr lachen müssen. Das ist meine absolute Lieblingsgeschichte.
Ja, großartig.
Also wie sie sagt, 50% der Leute haben kein Sparschwein.
Also generell die U-Bahn-Sachen sind alle, ich finde auch diese kurz, ich fand diese nach dem, wenn es nur so ganz kurz ist, weißt du, dieses, Herr Wiesinger, ihr seid nicht kindisch, aus.
Nein. Das haben wir auch dem Andreas Rautensteiner zu verdanken, weil Tod geht in die U-Bahn, ich weiß nicht, wem das eingefallen ist, ich glaube dem Oliver Bayer damals, aber das weiß ich noch, dass der Rotti bei der Buchsitzung dabei war und der Rotti hat dann gesagt, ja, und dann machst du eine Pause und dann sagst, geseins nicht kindisch.
Yeah.
Und das geseins nicht kindisch hat die Szene zu dem gemacht, was sie ist. Aber das ist dem Rotte eingefallen, unserem Aufnahmeleiter. Also es war immer Teamwork, das cool, war wirklich großartig. Also ich habe es wahnsinnig gerne gemacht, war aber auch sehr anstrengend.
Ja, das glaube ich. Aber unfassbar iconic. Also ich meine, wie viele Saga da wir einfach raus, merke ich oft, wenn wir was sagen, dass es voll in unseren Sprachgebrauch übergegangen ist, was aber eigentlich von dort kommt. Also es ist arg, weil so viele Staffeln waren es jetzt auch nicht, oder?
Vier,
eben. Ich finde, das ist so
Sendungen.
Ein arges Ding.
Ja.
Da würdest du fast annehmen, dass es mehr ist.
Gut, aber jede Staffel besteht aus, weiß ich nicht, was, 80 Bits oder so?
Das weiß ich gar nicht. Nein, es sind schon mehr.
Mehr, ne?
Also die Dichte war schon hoch.
Ja, na,
ich weiß nur, dass...
Ich muss ja immer schwieriger geworden sein zu drehen, oder? Weil
die vierte Staffel...
Irgendwann kennt man eigentlich. Weil man ja dann auch Indoor und mit Pizza bestellen und was weiß ich.
Ja, und die vierte Staffel, weißt du, wenn man dann noch dazu so eine markante Nase hat wie ich, dann haben wir schon Bärte aufgeklebt und Brillen aufgesetzt und Kappen, damit man mich irgendwie nicht mehr so erkennt. Und trotzdem, wenn sie es mitgekriegt haben, dann habe ich dann Autogramme geschrieben. Ja. Einen halben Tag habe ich gesagt, okay, packen wir zusammen.
Salz in den Ring.
Dann haben wir an Orte fahren müssen, wo man nicht mit uns gerechnet hat. Und das waren dann immer die großartigsten Sachen. In Graz oder nach Kärnten sind wir mal gefahren. Oder in ein Skigebiet nach Salzburg. Das fand ich großartig.
Jetzt in der Gondel mit der Hautkrankheit. Oh, das ist so
afrikanischen Todesbocken.
Ja. Nein, Teufelsbocken.
Oder Teufelsbocken.
So, aber können wir jetzt bitte aufhören?
Der Berg schießt immer da, oder der Rettet immer der Berg. Ja, das ist so geil.
Das ist jetzt der Echtfit-Podcast geworden.
Ja, nein, das hören wir auf damit. Bitte.
Wie geht's dir mit erkannt werden? Weil ich meine, also pranken kannst du jetzt auch niemanden mehr in Wahrheit, auf offener Straße.
Also das ist relativ einfach, indem man zu eher älteren Menschen geht.
Dann ach so.
Ist es, wobei, dass sich das durch die Dancing Stars jetzt auch sehr geändert hat.
Stimmt. Jetzt kennen dich alle eigentlich.
Und tatsächlich, diese Frisur, die du trägst, ist noch ärger als meine große Nase.
Es wäre eine würdige Kombination, würde ich sagen. Ja.
Ja.
Ist nicht ganz easy, aber es ist voll okay. Also ich habe da, ich sage mal, wenn der Alkoholpegel in der Umgebung steigt, dann wird es oft so, dass die Gespräche dann immer länger werden und die Leute nicht mehr ganz den Ausstieg erwischen und du musst in den irgendwie und das ist dann, finde ich, ein bisschen mühsam. Aber an sich freue mich, wenn jemand das sagt. Und
aber ich habe es bei dir zweimal beobachtet, dass du es auf jeden Fall gewohnt sein musst, weil ich habe dich zweimal in freier Wildbahn getroffen. Aber kann ich sagen, beim C&A.
Ah ja, genau, stimmt.
Und einmal am Kabarettpreis. Und man hat beide Male gemerkt, wie ich dich auf die Schulter tappt, dass zuerst einmal das kommt und dann das, warte mal, kenne ich wirklich. Dieses, warte mal, kommt wirklich irgendwie in meinem Leben vor und ist jetzt nicht irgendwer, der 100.000 Fotos haben will.
Ja, du bist halt dann, du merkst halt, du machst halt dann irgendwie das Gleiche. Du machst
natürlich
halt immer den Schmäh und du machst halt immer den Schwiegersohn Grinser. Ja. Aber das gehört halt voll dazu und das ist
irgendwie
und
man auch, freut sich auch, oder?
Sehr in Ordnung, ja, natürlich.
Super.
Weil das ist immer nett eigentlich. Es sagt ja keiner, also zum Glück bis jetzt noch nicht oft passiert, dass du wie so extrem Arsch bist.
Was ist ein Traumformat, was man dir noch nicht angeboten hat, worauf du wartest in Wahrheit?
Naja, ich meine, ich glaube, echt fett könntest du es nicht mehr machen. Ich glaube, die Leute könntest du, glaubst du?
Ja.
Echt?
Ich bin felsenfest davon überzeugt.
Naja, dann bitte Producer.
Das Mediengesetz hat sich geändert.
Ah.
du kannst diese Massenszene nicht mehr drehen.
Okay.
Da hat sich das Medium...
Von allen,
ja, da brauchst du von
jedem. Also jetzt am Graben die Knacker...
Es war früher so, glaube ich, ab einer Anzahl X, an die ich mich nicht erinnern kann.
Ja, war es okay.
Wenn mehr als 8 Personen im Bild waren, dann brauchst du keine Einverständniserklärung, weil das sind dann so viele Leute.
Ja, das kannst du nicht machen.
Aber das ist nicht mehr so. Und das Persönlichkeitsrechte werden da verletzt. Und ich finde es auch richtig so, dass man da den Leuten nicht einfach jetzt drüber fährt und sagt, Pech gehabt,
du bist halt im ORF. Mit der Affäre nämlich. Und mit.
Na, vor allem, ich glaube, dass das natürlich immer noch extrem lustig wäre, aber ich glaube, dass die Leute das nicht mehr so unterschreiben würden, weil so jetzt von meinem Gefühl her, früher, wenn du im Fernsehen warst, war es einmal.
Ja.
Und dann, und jetzt
ist es forever.
Für immer und überall. Ja. Und jeder kann alles, jeder eben kann einen absoluten Schaß dran damit.
Ja.
Da sage ich lieber, okay, es war lustig.
Du, ich merke das an meinen Sachen. Ich bin mit, weiß nicht wie viele Millionen und Abermillionen Clips auf YouTube, TikTok, Instagram und ich verdiene keinen Cent damit.
Ja.
Und das ist das Unangenehme für mich.
Ja.
Verdiene
ich, aber
da
fair,
wir
weil
was
ich mein,
tun.
Ja. Also das, da gibt's eben, dass du hast gar keine Kontrolle drüber, es wird überhaupt nicht. Und was willst du machen, ne? Die sind irgendwo...
Na gut, du bist ja... Ne?
Ja, aber wir verdienen auch nichts. Also du kriegst von Instagram oder von TikTok kriegst du auch nichts.
Ja.
In Deutschland, glaube ich, ist es so.
Also monetarisieren tust du noch nicht?
Naja, insofern halt, als wir Kooperationen haben. Also
Kooperationen
wir haben
wirklich, und Tickets halt für live.
Genau.
Ne?
Also ich sehe, das habe ich halt immer gesehen. Genau, als mein Produkt, das ich im Endeffekt verkaufe auf Instagram.
Ja.
Und zusätzlich halt Kooperationen haben. Damit haben wir sehr spät begonnen.
Ja.
Mittlerweile aber angenehmerweise ist es für die Firmen auch lässig. Einfach die wissen so, okay, wenn du was gemeinsam machst, dann muss es in deinem Stil sein, weil es muss für deine Bubble sein im Endeffekt. Und dann ist es auch ganz cool zu machen. Aber da begrenzen wir uns auch wirklich sehr auf welche, die langfristig planen. Und also damit ist die Stil und Erste Bank zum Beispiel sauleibernd. Fällt immer was ein, sind mit denen kannst du dich assoziieren. Und mit denen haben wir auch gesagt, okay, wir wollen uns wirklich langfristig denken, weil jetzt so für irgendeine Sache mein Gesicht hergeben will ich dann ehrlicherweise auch nicht so.
Voll.
Wie viele Termine sind gebucht mit deinem neuen Programm? Bist du
für die Zukunft?
Ja, bist du zufrieden damit?
Ja, also ich bin immer noch in diesem Stadium, wo du, wenn dann der Herr Fuderer vom Staatssaal fragt, wie viel willst du spielen nächstes Jahr, bin ich auf, wie soll ich das einschätzen? Mhm. Also ich finde es immer urschwer, diese sind so weit vor. Ich denke mir immer, jetzt läuft super und erfahrungsgemäß ist es dann auch immer super weitergelaufen, aber wissen tust du das ja nicht. Und da vertraue ich dann immer auf seine Einschätzung. Aber ich glaube, wir haben lustigerweise heute gezählt. Warum, weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, dieses Jahr werden es 40 und nächstes Jahr sind es schon 47.
Ja, super.
Und alles voll. Und ja, jetzt Globe-Premiere gehabt im November.
Ja.
Das ist schon nochmal was anderes.
Ja.
Also,
aber im Globe auftreten ist großartig.
Ja, also geht dir da die Düse noch?
Ich habe einmal, weil mir wurde nahegelegt, man sollte zumindest einmal vorher auf dieser Bühne gestanden sein. Deswegen
ja,
habe ich beim Oma,
rausgehen und
genau,
sehen.
Vor der, also er hat quasi, bevor er in die Pause geschickt hat, durfte ich noch 5 Minuten machen. Und das hat super funktioniert, deswegen war ich eigentlich entspannt.
Mhm.
Aber es ist halt, du musst es ein bisschen neu lernen, weil das so weitläufig ist, dass du deine klassischen, wo du hinschaust und das musst du ja auch irgendwann einstudieren in Wahrheit, also das passiert einfach und du merkst, okay, eigentlich muss ich die da hinten noch und dann zieht sich das so weit nach hinten, spielst du jetzt eher für die, im Staatssaal schaut man so latent drüber, also ich zumindest,
ja,
und dann die Leute hören aber nicht auf. Und es nimmt dir so ein bisschen deine Anker und das musst du, glaube ich, dann ein bisschen neu machen, deswegen was nicht der souveränste Auftritt, was sicher nicht, aber die zweite Hälfte war schon viel besser und die habe ich dann schon sehr genossen und am Ende haben wir noch ein bisschen getanzt mit meiner Tanzpartnerin von der
Entsatz,
mit der Kathi, das hat denen auch durchgetaugt.
Ja.
Und es war ein super Abend.
Das bereust du null, dass du das gemacht hast.
Dancing Stars?
Ja.
Na, überhaupt nicht.
Ja, mega.
Also hätte ich mir auch nie gedacht. Also,
nein, deine Mutter war so eine großartige Tänzerin. Also, kann
ich habe die Eltern dazu quasi gebracht, dass sie jetzt auch mit der Kathi, also sie hat ihnen geschenkt Tanzstunden und damit haben sie jetzt begonnen.
Das ist ursüß, by the way, das ist wirklich lieb.
Ja, und für einen Opernball, weil ich darf den Opernball ja eröffnen. Die Eltern kommen auch und der Papa wollte nie auf den Opernball, die Mama wollte immer schon auf den Opernball.
Klar.
Der Papa hat immer gesagt, er kommt nur, wenn einer von uns eröffnet und völlig wissend, dass das nie passieren wird. Und jetzt durch die ganze Tanzgeschichte, last minute, wird das passieren und dann nehmen sie jetzt Tanzstunden und das ist natürlich sehr schön.
Super. Dein armer, armer Vater, armer Herbert.
Na vor allem, also ich meine mit der Herbert. Legacy, dass dann wirklich am Opernball statt draußen demonstrieren, nämlich drinnen stehen und saufen. Ist
also das
schon
freut mich, es wird ein sehr skurriler.
Das ist der arme Herbert.
Aber so viele Leute und ja, ist sicher nicht sein, ist nicht sein Home-Turf.
Nein.
Aber für den einen Abend wird sicher lustig.
Ja. Geil.
Also das schafft er schon.
Das war eine meiner Lieblingswuchteln, die der Michi Heupry gemacht hat. Der ist interviewt worden am Opernball und der war gerade rot-grün mit der Vasilaku in Wien. Und Herr Heupry, Herr Bürgermeister, wo ist denn die Vasilaku? Na ja, draußen demonstrieren, wo wird's sein? Mörderwuchtel, wirklich. Also für einen Politiker nämlich.
Ja, der hat viel gegeben.
Spitze.
Ja. Der hat viel gegeben.
Ja, ja. Der hat das schon können.
Der hat das sehr gut gekonnt.
Ja, gut.
Der Maurer sagt ja immer, ich muss meinen Schnauzer wachsen lassen und dann antreten bei der. Er sagt, das ist meine Zukunft, Bürgermeister von Wien.
Na schau.
Aber du würdest das werden, glaube ich.
Nein. Nein.
Das, nein.
Nein. Also, weißt du warum? Ich würde nicht antreten, ich bin ja nicht deppert, ich will doch nicht.
Nein, und weil es halt eine linke, gebührenfinanzierte Ding bist. Also, das ist halt, naja, das haben sie nicht so gern.
Oh Gott, habe ich Schmerzen.
Na voll, ich glaube, also, ist schon hart. Glaube ich. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen glamourös vor, so Wahlkampf, aber wenn du so richtig ehrlich unterwegs bist, den ganzen Sommer in 100.000 Gemeinden, wie viele Leute du da kennenlernst. Ich meine, sicher
und was
auch,
für Leute?
Ja, sicher auch eine Orge-Experience.
Zeig dir nachher ein Video.
Aber, aber das ist schon, da musst du schon ordentlich Bock drauf haben.
Ja.
Ja.
Wie alt bist du jetzt,
Paul? 29.
29.
Ja. Unter 30, so fucking erfolgreich. Schon cool. Kann man lassen.
Nächstes, aber gerade 29, also ich werde nächstes Jahr 30. Ja.
Trotzdem sau cool. Ja. Wirklich, also Respekt.
Dankeschön.
Ja.
Ja, es ist eigentlich irgendwie arg, weil es wird, es ist alles irgendwie so ganz entspannt irgendwie immer mehr geworden.
Und dann bist du nicht einmal ein arroganter Wichser, der sich da hinsetzt und sagt, naja, das ist, weil ich so super bin.
Ja, sehr guter Schauspieler.
Sondern,
auch.
Ja. Gewusst habe ich es jetzt nicht. Ja?
Der demnächst bei Bulli Herbig im Film mitspielt.
Ja, genau.
Ich habe das Video gesehen, wo du dem Bulli Herbig deine Telefonnummer gegeben hast und er hat sie eingesteckt.
Er hat sie eingesteckt. Zuerst, wie leibend wäre so ein wienerischer SpaceX. Ja. Das Geile war nämlich, dass ich hätte mir auf was überlegen sollen im Nachhinein. Hätte ich mir für den Fall, dass er darauf einsteckt, hätte ich mir überlegen sollen, dass ich mir was anbieten kann.
Ja.
Habe ich nicht. Und dann fällt ihm instant eine Rolle ein, die urgut passt.
Der Wiener grantige Taxler.
Genau, der Wiener passige Space Taxi Driver. Ja. Und da habe ich mir gedacht, wie leibend wär's.
Ja. Der ist halt auch eine Maschine, der Typ. Gell?
Vor allem also, ist so nett. Ist wirklich, es ist so surreal, wenn du auf so einem Red Carpet stehst und du weißt schon, er wird kommen, du bereitest dich darauf vor und du freust dich extrem darauf, mit einem Typen dazustehen, der humortechnisch wirklich deine Kindheit geprägt hat. Und der ja auch viel mit Rollen und das ist halt genau meins. Ja. Und dann ist der einfach von vorn bis hinten extrem sympathisch. Der hat sich sicher 4 Minuten mit mir unterhalten, dann Schmäh gefühlt. Wir haben das Lied aus der Superbeifahrer-Werbung gesungen.
Sehr gut.
Und so, du stehst nachher da und denkst dir, Alter, das ist schon irre. Das ist schon cool einfach.
Ja.
Riesenprivileg. Ja.
Und das ist auch wirklich, also ich bemerke es immer wieder, Leute, die wirklich was am Kasten haben, die sind dann auch saunett und unkompliziert.
Voll.
Das ist, es sind nur die eigentlich nichts können, die dann, oder, die halt irgendwie, oder so durch, sich so durchmogeln.
Ja, hast recht, du Volltrottel, du Depperter.
Naja, gut. Ja, bevor er uns jetzt handgreiflich wird, der Ballfinger, sagen wir herzlichen Dank, Dr. Pohl.
Na, ich danke, dass du da warst, Paulus.
Das war sehr nett.
Ja.
Vielen Dank
für deinen nächsten
Auftritt. Ja, machen wir das wieder, wenn du wieder dazu hast.
Ja.
Du bist natürlich immer noch eingeladen, ihr seid beide natürlich eingeladen, weil du sprichst ja, ich weiß nicht, ob du es überhaupt noch weißt, aber du sprichst das Intro.
Ich weiß, dass ich das Intro spreche.
Also, ich höre dich ganz regelmäßig, bevor es rausgeht.
Ja.
Und
ich nehme diese Einladung.
Und du weißt
ja
noch nicht,
an.
Wie ich es voll zusammengeschnitten habe, ne? Du weißt noch gar nicht, was rausgekommen ist.
Ich weiß nicht, was rausgekommen ist.
Das ist sehr lustig.
Ist noch drin,
dass ich meine Tante.
Ist es noch drin, dass ich deine Tante liebe?
Dass du es nur wegen meiner Tante machst. Ja. Und es ist so geil, weil keiner checkt das halt, niemand. Aber die Leute lachen trotzdem. Denken sich, warum? Was ist mit der Tante?
Ich war wirklich Hals über als junger Bursche.
Ja.
Schwerst in seine Tante verliebt.
Deine,
nein, überhaupt nicht. Leidtreuze. Nein, ich war sehr, sehr verliebt in seine Tante. Sehr verliebt.
Also das ist sehr schön. Ein Full-Circle-Moment somit für mich heute. Also,
wunderschön. Full-Circle-Podcast.
Ja.
Danke fürs Kommen. Bussi.
Vielen, vielen Dank.
Bussi.
Missing Link.